Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern mehren sich in der Koalition Vorschläge für den Klimaschutz. Umweltministerin Schulze kündigte ein bundesweites Verbot von Plastiktüten an. Sie wolle damit an eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel anknüpfen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer setzt in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag auf eine Steuerreform im Energiebereich. Sie forderte heute eine Abwrackprämie für Ölheizungen.
Ein nicht ganz neues Thema weht durchs politische Berlin. Sie hängen am Obststand, sind aus Plastik und fast immer kostenlos. Im Gegensatz zur normalen Plastiktüte. Seit einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Handel ist der Verbrauch dieser Tüten um 64% zurückgegangen. Trotzdem sind das noch knapp 2 Milliarden Plastiktüten pro Jahr. Auch deshalb setzt die Bundesumweltministerin nun auf ein Verbot per Gesetz.
Wir haben über 2/3 reduzieren können. Ich möchte das jetzt absichern, damit das wirklich auch so weitergeht. Und deswegen ist das Gesetz jetzt der konsequente nächste Schritt.
Ein richtiger Schritt auf dem Weg Richtung Umweltschutz, sagen die Grünen. Aber
Frau Schulze fordert auch in nahezu täglicher Taktung immer wieder Verbote, immer wieder Dinge, die richtig sind, die man unterstützen kann. Ich erwarte von Frau Schulze, dass sie beim Thema Plastik nicht nur fordert als zuständige Bundesministerin, sondern dass sie konkret umsetzt.
Auch die Union sucht nach konkreten Klimaschutzmaßnahmen. Das Gebäude aus Umlagen, Abgaben und Steuern im Energiesektor müsse grundlegend umgebaut werden, so Kramp-Karrenbauer. Zum Beispiel mit einer Abwrackprämie für Ölheizungen.
Wenn man sich die Gebäudestruktur in Deutschland ansieht, dann sieht man auch, dass wir noch sehr viele auch ältere Heizungen haben, auch Ölheizungen. Und die auf jeden Fall zu modernisieren und das entsprechend auch zu unterstützen, das wäre aus meiner Sicht der richtige Schritt. Deswegen haben wir das vorgeschlagen.
Die AfD sieht darin eine Bevorzugung von Eigenheimbesitzern und Vermietern zulasten aller Steuerzahler.
Natürlich wäre es ein Konjunkturprogramm, aber alle Steuerzahler, die Steuern zahlen müssen, die Abgaben zahlen müssen, die müssen das dann letztendlich mitbezahlen.
Bis zum 20. September, wenn das Klimakabinett konkrete Maßnahmen beschließen will, wird die Große Koalition wohl noch über so einige Vorschläge diskutieren.
In der jemenitischen Hafenstadt Aden sind nach Angaben der Vereinten Nationen bei Gefechten mindestens 40 Menschen getötet und etwa 260 verletzt worden. In Aden kämpfen seit Tagen die Truppen der international anerkannten Regierung gegen Separatisten vom sogenannten Südlichen Übergangsrat. Bislang waren beide Bündnispartner im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen. Im Jemen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg.
Separatisten, die bisher von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wurden, haben nach eigenen Angaben den Präsidentenpalast in Aden komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Sie hätten die Truppen der international anerkannten Regierung aus dem Palast vertrieben. Damit ist es zu einem schweren Bruch der Anti-Houthi-Koalition gekommen, also zwischen Separatisten und den Regierungstreuen von Präsident Hadi. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien hatten beide Seiten im Kampf gegen die Houthi-Aufständischen im Norden Jemens unterstützt. Der Bruch der Koalition kündigte sich schon vor Tagen an, so erklärte der Vizechef der Separatisten: Macht uns keine Vorwürfe oder den Bürgern, wenn sie den Sturz dieser Regierung im Süden wollen. Der Putsch in Aden wird von einigen begrüßt. Der Innenminister der Regierung Hadi gesteht heute Mittag die Niederlage ein, droht aber gleichzeitig: Das ist nicht das Ende. Das wird nicht die letzte Schlacht sein. Wir gehen weg, um wiederzukommen. Ich spreche hier in Aden. Es ist 13 Uhr. Durch die Kämpfe der vergangenen Tage ist es zu Engpässen bei Lebensmitteln, aber auch beim Trinkwasser gekommen. Die Hafenstadt Aden war bisher durch Saudi-Arabien gut versorgt. Kommt es hier zu einer weiteren Schlacht, dann käme es auch in dieser Stadt Jemens zu einer Versorgungskrise.
In Guatemala wird heute ein neuer Präsident gewählt. Mehr als 8 Millionen Bürger sind aufgerufen, sich zwischen der liberalen Sandra Torres und dem rechtskonservativen Alejandro Giammattei zu entscheiden. In letzten Umfragen lagen beide nahezu gleich auf. Guatemala, südlich der Grenze zu Mexiko gelegen, mit der Hauptstadt Guatemala-Stadt, hat mehr als 17 Millionen Einwohner. Fast 36 Jahre lang, von 1960 bis 1996, herrschte Bürgerkrieg. Auch heute lähmen Gewalt und Korruption das Land, dessen Bürger zu etwa 60% in Armut leben.
Wahl in einem Land, das gebeutelt ist von Armut und Gewalt. Die Kandidaten, der rechtskonservative Alejandro Giammattei und die liberale Sandra Torres. Giammattei, hier bei der Abschlussveranstaltung seines Wahlkampfs, setzt aufs Thema Sicherheit. Der ehemalige Chef der Gefängnisverwaltung saß selbst 2010 nach einem brutalen Polizeieinsatz in Untersuchungshaft, wurde aber freigesprochen. Er will die Todesstrafe wieder einführen. An alle brutalen Erpresser. Wenn ich Präsident bin, könnt ihr euch einen neuen Job suchen. Wir werden euch finden, verfolgen und einsperren. Torres, gegen sie wird wegen Korruption ermittelt, war bis 2012 die First Lady des Landes. Die Unternehmerin verspricht den Wählern Armutsbekämpfung. Fast 60% der Guatemalteken leben unter der Armutsgrenze. Ich will, dass das Land vorankommt und die Menschen nicht mehr in die USA abwandern müssen. Zentrales Thema im Wahlkampf, das Migrationsabkommen mit den USA. Beide Kandidaten lehnen es ab. Ebenso die Guatemalteken, die in der Hauptstadt protestieren. Menschen auf der Flucht aus El Salvador und Honduras, die auf dem Weg in die USA Guatemala passieren, müssten demnach künftig in Guatemala Asyl beantragen. Es gäbe am Ende noch weniger Arbeit und würde einen Bumerang-Effekt kreieren. Für Trump hieße das noch mehr Migration. Der zukünftige Präsident steht vor einer Mammutaufgabe, Guatemala zu einem Land zu machen, in dem die eigenen Bürger bleiben wollen.
In Hongkong hat es bei Protesten gegen die Regierung erneut Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Die Beamten setzten Tränengas ein. Tausende Menschen waren trotz eines Verbots der Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Sie befürchten einen zunehmenden Einfluss Pekings auf Hongkong und forderten mehr Demokratie. Seit Beginn der Kundgebungen im Juni wurden mehrere hundert Menschen festgenommen.
Straßenzüge im Tränengasnebel. In Hongkong demonstrieren das 10. Wochenende in Folge vor allem junge Menschen gegen ihre Regierung. Sie fordern unter anderem den Rücktritt der von China eingesetzten Regierungschefin und freie Wahlen. Wir kämpfen für unsere Freiheitsrechte. Wir wollen ein freies Hongkong. Auch Irving und seine Freunde gehen auf die Straße. Sie sind Sozialarbeiter, unparteiisch, zwischen den Fronten. Ich habe schon einen 11-jährigen Demonstranten gesehen, mit Schutzausrüstung, ganz vorne mit dabei. Nicht nur als Sozialarbeiter, einfach als erwachsener Mensch ist es doch meine Aufgabe, anderen Bürgern zu helfen. Die Gruppe der Sozialarbeiter hilft Demonstranten und Anwohnern. Mal ein Auge ausspülen, mal alte Leute in Sicherheit bringen. Immer öfter setzt die Polizei in Hongkong Tränengas ein. 600 Gaspatronen an einem Tag, keine Seltenheit. Kleine Versammlungen an immer wechselnden Orten. Mit dieser Kleingruppentaktik gehen die Demonstranten derzeit in Hongkong vor.
Den Menschen in Hongkong wurden bei Übergabe ihrer Stadt von Großbritannien an China im Jahr 1997 besondere Rechte eingeräumt, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung. Durch den wachsenden Einfluss von China in Hongkong befürchten die Demonstranten, diese Rechte nun zu verlieren.
Die Polizei in Norwegen wertet den gestrigen Angriff auf eine Moschee in einem Vorort der Hauptstadt Oslo als versuchten Terroranschlag. Der mutmaßliche Täter vertrete rechtsextremistische und ausländerfeindliche Ansichten. Laut Medienberichten machte er in einem Online-Forum mit rassistischen Äußerungen auf sich aufmerksam. Der Anfang 20-Jährige hatte gestern in der Moschee um sich geschossen und einen Mann verletzt. Vorher soll er eine Verwandte getötet haben. Nach dem mutmaßlichen Suizid des inhaftierten US-Unternehmers Epstein hat die Bundespolizei FBI Ermittlungen aufgenommen. Auch das Justizministerium ordnete Untersuchungen zu den Todesumständen des 66-Jährigen an. Epstein war gestern in seiner Zelle in einem Bundesgefängnis in New York tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm den Missbrauch minderjähriger Mädchen und den Aufbau eines illegalen Sexhandelsrings vorgeworfen. US-Medien spekulieren, dass ein Prozess weitere Prominente und möglicherweise auch Politiker belastet hätte.
Sein Tod wirft Fragen auf. Nicht nur für die Justiz, sondern auch für die Politik. Jeffrey Epstein, milliardenschwerer Unternehmer, saß wegen des Vorwurfs in Haft, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gedrängt zu haben. Auf seiner Privatinsel in der Karibik soll er einen illegalen Sexhandelring betrieben haben. Dass Epstein in seiner New Yorker Gefängniszelle sterben konnte, obwohl er bereits vergangenen Monat versucht hatte, sich in Haft das Leben zu nehmen, sorgt bei den mutmaßlichen Opfern für Unverständnis. Ich wollte nicht, dass jemand stirbt. Ich wollte, dass er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. 24 Stunden vor Epsteins Tod waren Gerichtsdokumente öffentlich geworden, die Prominente belasten, an Epsteins Sexring beteiligt gewesen zu sein. Darunter Prinz Andrew, der ehemalige Gouverneur von New Mexico und ein früherer Senator. Epstein galt als bestens vernetzt, pflegte zeitweise Kontakt zu Bill Clinton und Donald Trump. Der Präsident verbreitet nun per Twitter eine Verschwörungstheorie. Gestorben, während er wegen Selbstmordgefahr unter Beobachtung stand? Wie passiert das? Jeffrey Epstein hatte Informationen über Bill Clinton und jetzt ist er tot. Der Fall Epstein ist inzwischen ein Politikum. Zusätzlich zu den Ermittlungen des FBI ordnete auch der Justizminister eine Untersuchung an. Sowohl Clinton als auch Trump mussten sich öffentlich von Epstein distanzieren. Und im Juli hatte bereits Trumps Arbeitsminister Acosta zurücktreten müssen. Denn der hatte in seiner früheren Funktion als Staatsanwalt 2008 Epstein eine rückblickend als zu mild bewertete Haftstrafe verschafft.
In den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria hat ein Waldbrand bereits 1000 Hektar Land vernichtet. Das Feuer war gestern in der Nähe von Artenara ausgebrochen und hat sich immer weiter ausgebreitet. Etwa 1000 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. 200 Feuerwehrleute kämpfen noch immer gegen die Flammen. Die Brandursache ist bislang unklar.
Schwere Monsunregenfälle haben in großen Teilen Indiens Überschwemmungen verursacht. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben. Am stärksten betroffen ist der Bundesstaat Kerala im Südwesten. Mehrere hunderttausend Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. In den kommenden Tagen soll es weiter heftig regnen. Der jährliche Monsun verursacht in Südasien immer wieder schwere Schäden.
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals knapp an einer Blamage vorbeigerutscht. Die Hessen gewannen erst im Schlusssport beim Drittligisten Waldhof Mannheim mit 5:3.
Waldhof Mannheim in Blau ging in einer mitreißenden Anfangsphase nach nur 3 Minuten in Führung. Valmir Soleimani erzielte das 1:0. Nur wenige Minuten später war es erneut Soleimani mit dem verdienten 2:0. Mannheim war frischer und wacher, Frankfurt zunächst gar nicht im Spiel. In der 21. Minute dann der 2:1 Anschlusstreffer für Frankfurt, Daichi Kamada, der Torschütze. Kurz vor der Pause schaffte Philipp Kostic noch das 2:2. Glücklich für Frankfurt zur Pause. Mannheim spielte weiter begeisternd mit. 73. Minute, ein wunderbarer Treffer von Jan-Hendrik Marx zur erneuten 3:2 Führung für Waldhof. Aber Frankfurt kam zurück. Ante Rebic erzielte in der 76. Minute das 3:3. Der Kroate entschied das Spiel letztlich im Alleingang. 82. Minute, wieder Rebic souverän und schließt mit all seiner Klasse zum 3:4 ab. Das 3:5 und damit der Hattrick für Rebic besiegelte das Aus für leidenschaftliche Mannheimer und bringt Frankfurt mit einer starken zweiten Hälfte in die nächste Pokalrunde.
Die weiteren Ergebnisse von Spielen mit Bundesliga-Beteiligung. Germania Halberstadt, 1. FC Union Berlin, 0:6. SV Rödinghausen, SC Paderborn 5:7 nach Elfmeterschießen. VfB Eichstätt, Hertha BSC 1:5. VfL Osnabrück, RB Leipzig 2:3. Im Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Köln steht es kurz vor dem Ende 2:2. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12. August.
Kühlere, schaueranfällige Luft stößt über dem Südosten Deutschlands auf heiße Luftmassen im südöstlichen Europa. Im Übergangsbereich regnet es. In der Nacht verlagern sich die Gewitter im Süden Richtung Alpen, der Regen verzieht sich in den Süden und Osten. Am Tag regnet es im Südosten teilweise länger und stellenweise ergiebig. Sonst freundlicher Beginn, dann Sonne und Wolken. Von Westen und Nordwesten breiten sich einzelne Schauer und Gewitter aus. In der Nacht 18 bis 8 Grad, am Tag 15 Grad im Allgäu, 25 Grad in Sachsen-Anhalt. Die Aussichten. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken, vor allem im Westen und Norden Schauer und Gewitter. Am Mittwoch freundlicher, im Norden hier und da Schauer. Am Donnerstag Regen, Schauer und einzelne Gewitter bei 17 bis 25 Grad.
Um 23.15 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Die SPD im Umfragetief. Wer übernimmt jetzt den Parteivorsitz? Fragen von Karin Mioska an Generalsekretär Klingbeil. Und Wiesbaden fordert Köln heraus. Wer behauptet sich im DFB-Pokal? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.